Wir werden darüber sprechen, wie Rehau, ein Multimilliardenkonzern fairerweise, es geschafft hat, heute eine eigene D2C-Company zu haben. Eine Company, nicht nur eine Marke, sondern eine Company. Ja, wie kamt ihr darauf, aus einem 3,5 Milliarden Konzern eine B2C-Company zu starten, beziehungsweise die Kompetenz überhaupt mal zu haben?
Es ist unfassbar, dass dieses Thema Nachhaltigkeit in
Mhm.
unserer ganzen E-Commerce-Bubble, und ich bin da auch
Unser
echt
dritter
viel
Punkt,
unterwegs,
stimmt, fair.
es geht immer
Ja.
unter
Ja.
und die wenigsten haben eine Strategie dafür.
Ja. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit dem Christoph. Erstmal herzlich willkommen, Christoph, hallo. Schön,
Hi,
dass du da bist.
freut mich da zu sein. Vielen Dank.
Der Christoph kommt heute, jetzt bin ich schon überfordert. Ich würde sagen, mal von Rehau. Wir gehen gleich näher
Richtig.
drauf ein. Der Christoph kommt heute von Rehau, ist bei uns heute in Stuttgart im Podcast-Studio. Wir haben einige sehr spannende Themen mit dabei. Wir werden darüber sprechen, wie Rehau, ein Multimilliardenkonzern, fairerweise 3,5
Richtig.
Milliarden Euro Umsatz, es geschafft hat, heute eine eigene D2C-Company zu haben. Eine Company, nicht nur eine Marke, sondern eine Company mit entsprechenden Marken. Und all das wird uns der Christoph erzählen, der heute der Geschäftsführer genau dieser Company ist. Er wird uns da ein bisschen durch den Prozess durchführen, wie es Rehau eben etabliert hat, da eigene Company-Bilder im Prinzip aufzubauen, beziehungsweise einen mit mehreren Companies so rum. Wir werden da natürlich noch drauf eingehen, wo genau diese Company heute steht, was da in den letzten 2, 3 Jahren gemacht worden ist und aber auch vor allem, was in Zukunft noch gemacht wird. Wir sprechen zum Beispiel von einer USA-Expansion, vergleichen teilweise noch die Europa-Expansion etc. Bevor wir aber in alles eintauchen, erstmal kurze Vorstellung von dir, Christoph, und von Rehau, und dann tauchen wir gleich tiefer ein.
Sehr, sehr gerne. Gut, mein Name ist Christoph Hacker, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem schönen Mittelfranken. Das heißt, die Anreise war gar nicht so weit. Freue mich sehr, hier bei euch im Büro zu sein. Cooles Feeling, coole Atmosphäre.
Ich habe vorhin schon wieder, wir hatten letzte Woche, hast du vorher relaten können, wir hatten letzte Woche einen Podcast oder vorletzte Woche, und da habe ich gemeint, dass es doch Schwäbisch ist. Na, hieß es, nee, das ist nicht Schwäbisch, das ist Badisch. Habe ich auch gelernt, dass es da verschiedene gibt. Da habe ich vorher dasselbe zu dir gesagt, dass es Schwäbisch ist. Und was war's? Fränkisch.
Fränkisch.
Fränkisch. Also heute haben wir einen
So.
fränkischen Akzent und
Ich
einen
werde mich
schwäbischen mit
bemühen,
dabei.
nicht so sehr zu fränkeln.
Das
Gut,
wäre kein Problem, glaube ich. Das ist mir gewohnt von mir.
sehr gut. Ja, ich stelle mich immer gerne mit so einem kleinen Bild vor, dass ich quasi ja, zur einen Hälfte ein Konzernsprössling bin, auf der anderen Seite ein Startup-Gründer. Das
Cool, ja.
spiegelt es eigentlich immer sehr gut wider. Ich arbeite seit 13 Jahren für die Firma Rehau und jetzt seit 3 Jahren in dem Company Builder, der Rehau New Ventures heißt, und bin dort quasi der Gründer von einem unserer internen Startups und ja, habe da in den letzten gut 2 Jahren 2 Private-Label-Brands mit aufgebaut und eben den ganzen Konzern, das ganze Familienunternehmen sozusagen B2C E-Commerce ready gemacht.
Lass uns erstmal kurz eintauchen, wie du überhaupt zum Thema gekommen bist, und dann schauen wir uns einmal genauer an, was ist überhaupt vielleicht ein Company Builder, ganz kurz, wie ist dieser Company Builder entstanden, was steckt hinter dem Company Builder etc. Aber du hast es gerade schon, wir haben es gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen angerissen, wie du eigentlich überhaupt in das Thema Company Builder reingerutscht bist, wie du aber auch in das Thema B2C, E-Commerce etc. reingerutscht bist, vor allem mit bereits 13 Jahren an Erfahrung bei Rehau.
Genau, also ich habe viele Stationen schon bei Rehau gehabt, habe auch dort mal mit der Ausbildung angefangen, gemeinsam
Ah, okay.
mit
Das wusste
Rehau
ich jetzt nicht.
studiert.
Ja, okay.
Und ja, dann verschiedene Positionen inne gehabt, viel gesehen. Rehau ist ein tolles Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, es gibt halt dieses berühmte Innovators Dilemma. Und gerade wenn es um Innovationen geht, die weiter weg sind vom Kerngeschäft, fällt es Unternehmen immer schwer, das wirklich auf die Straße zu bringen. Und vielleicht, um Rehau noch mal ganz kurz vorzustellen, damit auch jeder den Hintergrund kennt: Wir sind ein Familienunternehmen, haben dieses Jahr 75-jähriges Firmenjubiläum, sind aber im Zuge dessen eben auch wirklich eine Art Industriekonzern. Wir haben über 20.000 Mitarbeiter mit 3,5 Milliarden Euro Umsatz. und ja, sind da in verschiedenen Bereichen im B2B-Bereich tätig. Also wir sind
nur B2B, ja.
Nur im B2B-Bereich, genau. Wir sind ein Kunststoffspezialist,
ja.
Von Automotive-Bereich bis Baubereich. Das heißt, von einem Produktstoßfänger bis hin zu Fenster, Rohre und sämtliche industrielle Nischen ist man da sehr, sehr breit aufgestellt.
Ja.
Und ja, im Endeffekt hat Rehau für sich entschieden, wenn wir Innovationen angehen wollen, die weiter weg sind vom Kerngeschäft, die insbesondere auch neue Geschäftsmodelle dann tangieren, braucht es dann ein eigenes Vehikel dafür. Und man hat da eben 2021 die Ausgründung gestartet von Rehau New Ventures. Das ist der Company Builder und ich war da quasi von Anfang an mit dabei und habe mit meinen Co-Foundern eine Idee gleich mit in den Company Builder gebracht, dass eben dieser große Rehau Industriekonzern doch eine B2C-E-Commerce-Kompetenz braucht.
Ja, wie kamt ihr darauf, aus einem 3,5-Milliarden-Konzern eine B2C-Company zu starten, beziehungsweise die Kompetenz überhaupt mal zu haben für eine B2C-Brand?
Ja. Also wie immer, ist im Leben viel vom Zufall getrieben. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote. Im Endeffekt gab es mal ein Meeting und da wollte Rehau zu einem gewissen Event eigene Sneakers auf den Markt bringen oder einfach Sneakers als Merchandise an Mitarbeiter, mögliche Partner etc. Ja. verkaufen. Und irgendwer hat in dem Meeting mal die Hand gehoben und hat gesagt, also es tut uns sehr leid, aber wir sind nicht in der Lage, ein Produkt auf Amazon oder in einem eigenen Webshop zu verkaufen, weil dort unsere ganzen Prozesse, unsere Kompetenzen dafür nicht ausreichen. Und so war eigentlich der Painpoint geboren und dem haben wir uns angenommen, haben gesagt, Mensch, wäre doch Weltklasse, da ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Nicht, weil wir jetzt das ganze Unternehmen auf links drehen wollen, das ganze Kerngeschäft hat seine Berechtigung und es macht aber trotzdem Sinn, im Sinne Zukunftsfähigkeit, im Sinne Risikominimierung, sich diese Kompetenz drauf zu schaffen. Und wir hatten damals die Hypothese, auf diesem Weg werden wir auch noch wahrscheinlich weitere Opportunities finden. Und ja, genau so sind dann auch heute noch zwei weitere Private Label Brands entstanden, die wir jetzt seit 2 Jahren aufbauen.
Das heißt aber, wir haben 2 weitere Private Label Brands, vielleicht stellst du die mal ganz kurz vor, die in der heutigen E-Com Company, wo du ja am Ende des Tages für verantwortlich primärer Natur bist, plus Team, was wir auch gleich nochmal ein bisschen näher beleuchten können, 2 Companies, 2 Private Labels, aber auch ein Teil des Reha-Produktportfolios, oder?
Genau, also im Endeffekt sind es 3 Marken, wie du gesagt hast, am einfachsten erklärt ist sind die Produkte von der Marke Rehau. Gibt es einfach in dieser großen Produktwelt immer wieder Themen, die halt B2C, E-Commerce fähig sind, mit denen wir dann Dinge ausprobieren, wo wir halt in strategische Sparring dann gehen mit dem dortigen Produktmanagement und dem Sales und dann dort beispielsweise ganz einfach erklärt Verbrauchsartikel für ein Produkt, was heute über Installateure etc. vertrieben wird, von Fußbodenheizung bis Wasserspender, gibt es halt Produkte, wo auch Kunden nachkaufen müssen und das dann E-Commerce zu machen, da sind wir dann das Vehikel dafür.
War das das Erste, womit ihr gestartet seid oder war es direkt
eine Private-Label-Brand? Das waren tatsächlich die ersten Produkte, mit denen wir gestartet sind.
Wie viel Prozent vom Produktportfolio wird da online abgedeckt, ungefähr, dass man sich was vorstellen kann?
Ganz kleiner einstelliger Bereich. Kleiner einstelliger
Bereich. Wie viel vom Company-Umsatz, der ja heute in dem mittleren 7-stelligen Bereich liegt, der E-Com-Company, wie viel davon passiert tatsächlich über die eigenen Produkte von Rehau und wie viel ist der Rest?
Ist tatsächlich mittlerweile auch ein kleiner Teil. Also wir hatten mal mehr, aber wie es so ist, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Im Endeffekt, Strategie spielt eine große Rolle. Es müssen da sehr viele Räder ineinander greifen, um sowas auch wirklich, wirklich groß zu machen. Und am Ende war es jetzt auch eine Abwägungsfrage. Und wir haben gesehen, Mensch, die eigenen Ideen, die wir hatten, haben eigentlich ein viel größeres Potenzial. Und da fokussieren wir uns jetzt aktuell mal drauf. Und deswegen sind heute ja mindestens sagen um die 80% unseres, wie du schon gesagt hast, mittleren 7-stelligen Umsatzes dann doch auf die eigenen Marken, die ich auch mal sehr gerne vorstellen kann.
Also ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Sehr gerne. Wir haben 2 Marken, die sich, um es vielleicht mal mal von außen drauf zu gucken, beides ein saisonales Geschäft ist. Das ist was, wo wir uns drauf spezialisiert haben. Das heißt, Produkte, die wir nicht das ganze Jahr über verkaufen können und auch Produkte, die eine weibliche Zielgruppe adressieren, die ein gewisses Gespür haben für Design und Stil und eine gewisse Designaffinität haben. Und die erste Marke, die wir ins Leben gerufen haben, ist für GartenliebhaberInnen und nennt sich Livlik. Und ja, da ist unser Ansatz, dass wir Dinge, die heute im Garten vielleicht funktional sind, aber einfach nicht schön, um mal platt gesagt, denen mit dem Livlix-Stil eine gewisse Ästhetik zu geben und der Zielgruppe die Möglichkeit zu geben, ihren Stil, den sie auch indoor schon ausgelebt haben, auch in den Garten zu bringen. Und so vereinen wir mit unserer Marke Livlix dann das Thema Design mit aber auch gleichzeitig Funktionalität und Nachhaltigkeit und schaffen so Nische, die eben unsere Kundinnen sehr glücklich macht.
Kannst du mal kurz ein paar Produktbeispiele bringen, die da Stand heute verkauft werden? Vielleicht sogar die Produkte, die so die Main-Artikel sind?
Ja, also wer sich da gern inspirieren lassen kann, ganz normaler Social-Media-Auftritt auf Instagram, auf Facebook, Livlix, L-I-V-L-I-G, findet man uns ganz einfach. Und ja, wir haben angefangen mit der Gartenbewässerung, einfach aus dem, dem Pain heraus, dass auch meine Co-Founderin gesagt hat, Mensch, so ein orange-grüner Gartenschlauch und so eine Box, die irgendwo rumhängt, das hat halt irgendwie jeder in der Nachbarschaft. Und das ist jetzt nicht so dieser Stil, dieser skandinavische Stil, dieser Stil, den man auch von innen nach außen tragen möchte. Und haben dann einfach Gartenschläuche mit in Unifarben angeboten, im skandinavischen Design mit Pastelltönen, mit goldenen Armaturen, die auch nicht bedruckt sind, wo auch nicht das Firmenlogo und die Adresse noch alle 2 Meter mit draufgedruckt sein muss.
Jetzt kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was der Unterschied ist.
Genau, und haben da versucht, eben dann erstmal diesen Bereich Gartenbewässerung für uns zu erschließen, sind aber jetzt aktuell auch im Bereich Gartenarbeit. Das heißt, alles, was es da noch an Tools gibt, die natürlich eine Funktionalität auch haben müssen, aber wo wir auch sehr viel Wert auf das Thema Design und dann auch Nachhaltigkeit legen. Und ja, die Lebenswelt Garten hat aber noch so viele Möglichkeiten, dass unsere Produktentwickler da viel Spielraum haben.
Aber die Produktentwickler sind dann schon bei dir im Team, oder?
Genau, die sind bei uns im Team. Okay, ja. Cool. Genau, und die zweite Marke, da geht es dann von außen nach innen, heißt Filzlick. Und ja, da ist es unsere Vision, dass wir einer der größten Anbieter für Innendeko für jede Jahreszeit werden. Und wir haben uns aktuell spezialisiert auf das Thema Filzdeko und ja, haben da unsere beiden USPs, dass wir Handmade-Produkte haben, die auch gleichzeitig Fairtrade-zertifiziert sind. Und ja, so versuchen wir von Ostern über Halloween bis Weihnachten Produkte für den Innenbereich in einem ganz bewussten, ganz bestimmten Stil auch, wie der skandinavische Stil, an die Frau zu bringen.
Cool, spannend. Wie ist die Verteilung von den zwei Marken ungefähr? Ist es wirklich 50-50 oder?
Ja, die wachsen eigentlich beide gleich aktuell.
Jetzt haben wir noch eine Frage zu Co-Foundern. Kommt die auch aus dem, du hast die Madame, ich weiß noch nicht mal den Namen. Die Stefanie hast du jetzt schon 2-3 Mal erwähnt, auch im Vorgespräch schon 2-3 Mal. Kommt die auch aus dem Rehau-Konzern?
Tatsächlich ja. Also wir sind, da es uns eben quasi schon mit der Gründung von New Ventures gab, jetzt nicht auch das ganz typische Venture für Rehau New Ventures. Weil
das musst du kurz erklären.
Weil auch sie quasi aus dem schon eine gewisse Rehau-Historie hatte und wir da eben gemeinsam die Idee haben, wenn wir heute bei Rehau New Ventures neue Themen aufmachen, dann wird auch das Co-Founder-Team ganz oft mit Externen gestafft, die natürlich keine Rehau-Vergangenheit haben, die dann eher aus einer Technologiekompetenz, aus einer Branchenkompetenz heraus dann ins Team geholt werden.
Was ist da der Hintergrund? Weil im Prinzip, ich finde es allein das Konzept Company Builder, das wir jetzt ja schon so ein bisschen aufgedröselt haben, wo es sicherlich noch spannend ist, was dann noch bei Rehau dahinter steckt, hat ja schon auch, ich weiß nicht, ob ich es den Vorteil nennen möchte, aber die Chance, die Möglichkeit für viele aus der Company so ein bisschen Intrapreneurship-mäßig etwas zu bauen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das schon auch ein Vehikel ist, um genau das anbieten zu können, Intrapreneurship aus der Company, eine Company zu bauen etc.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin auch begeistert, dass du das Wort Intrapreneurship kennst, also Unternehmer im Unternehmen, weil das ist quasi genau der Wert, der bei uns an aller oberster Stelle steht.
Im Company Builder.
Im Company Builder, Entrepreneurship, genau. Ja, es können Leute sein, die aus der Rehau-Kernorganisation das Bedürfnis haben, sich halt nochmal anders auszuleben, wirklich neue Dinge aufzubauen. Ja, cool. Es sind aber auch es ist quasi immer auch die gleiche, der gleiche Schlag, Mensch, die auch teilweise dann von außen kommen und sagen, Mensch, wir würden auch gerne gründen. Wir finden die Bereiche, in denen New Ventures tätig ist, Digitalisierung im Bauwesen etc. finden wir spannend, kommen dann aber da eben mit anderen Co-Foundern zusammen und können dann diese unfairen Vorteile, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, eben nutzen, um da ein Unternehmen aufzubauen.
Ja.
Für uns als jetzt hier ja D2C Brand Building Startup quasi hatten wir auch genau diese unfairen Vorteile. Also auf der einen Seite ist es ein gewisses Ökosystem, was halt dann Reha und Reha New Ventures bietet. Also sprich, wenn wir müssen uns nicht um alles selber kümmern. Wir haben da, ich möchte es nicht Backoffice nennen, sondern eher Backbone, auf den wir zurückgreifen können. Das heißt, vom Support bei ERP-Tools bis hin zu einem Legal Support, wenn es ums Thema Steuern geht, ums Thema Zoll, die Nachhaltigkeitsbeauftragten bei Reha, da kann man einfach viele Leute zurückgreifen. Klar müssen wir die auch alle zahlen, die müssen da wirtschaftlich arbeiten, die stecken alle in meinem Business Case mit drin, aber wir haben da einen Backbone, auf den wir zurückgreifen können und die uns da einfach auch helfen, von Anfang an groß zu denken, nachhaltig zu denken, auch was nachhaltig Langfristiges aufzubauen. Das ist dieser Backbone.
Ja.
Der zweite große Vorteil ist natürlich das Thema Finanzen und Cash. Also klar, wir haben auch wir sind nicht gebootstrapped. Wir sind, obwohl wir jetzt auch schon gut im Markt unterwegs sind, auch noch nicht profitabel. Das ist jetzt in der nächsten Zeit geplant, aber wirklich break-even zu werden. Aber wir haben eben damals das Board und unsere Investoren überzeugt, dass wir da eine Vision haben, dass es Sinn macht, sich diese Kompetenzen, dieses Ökosystem aufzubauen, auch die Produktvisionen, die Markenvisionen dahinter. Und ja, konnten da einfach durch das Investment auch gleich ein bisschen größer denken, auch in Vorleistung gehen mit einem Team, was wir aufgebaut haben, sind heute ein 10-köpfiges Team, die wir quasi jetzt halt wieder auch zurückverdienen wollen.
Ja.
Und ja, deswegen auch dieses Thema Finanzen, Cash, mal auch Produkte mit höheren Einkaufspreisen vorzufinanzieren etc., das ist da schon ein gewisser Vorteil.
Ich glaube, allein das Wachstum jetzt in fairer Weise, sind jetzt ja so ungefähr 2 Jahre, wo operativ auch gearbeitet wird und so weiter und so fort, auf diese Umsätze zu kommen, ist auf mehreren Ebenen ja nicht ganz so einfach. Ich muss überhaupt mal die Produkte finden und so weiter und so fort. Ihr habt 10 Leute, eigene Produktentwickler etc. Eine Voraussetzung, zweite Voraussetzung, ich brauche natürlich die Finanzierung dahinter, die habt ihr. Und ich brauche aber auch Backbone, finde ich super Wort, Fiebers als Backoffice. Das nehme ich auch direkt mit für uns, um ganz ehrlich zu sein, finde ich Hammer. Weil am Ende des Tages ist es oft ein Backbone. Darauf liegt sehr viel, das ist total entscheidend. Das merkst sogar ich bei uns, wie wir die eFly aufgebaut haben. Da hatten wir am Anfang natürlich kein Backbone, wo wir auf eine Reha-Struktur oder Reha-Ventures, wie auch immer, Struktur zurückgreifen konnten. Aber allein, dass das nie wirklich bei mir lag, ich das sofort jemand mit dabei hatte, der mich dahingehend unterstützt hat, das bei euch noch viel entscheidender, weil das Wachstum in 2 Jahren natürlich auf einen mittleren 7-stelligen Umsatz ist schon sportlich mit der bürokratischen Hürde, die da ja auch mit einhergeht. Bei Produkten
ist natürlich was ganz anderes. Die gibt es natürlich auch. Trotzdem würde ich sagen, auch das, was manchmal wehtut, mit Reportings etc. und auch wir machen sehr enges Cashflow-Management etc., das hat auch seine Vorteile. Das
wäre
auch dieser dritte unfaire Vorteil, wirklich diese sehr strategische Brille, die wir aufhaben. Ja. Also wir haben auch ein Board, mit denen wir einmal im Monat quasi im Review-Meeting haben. Ja. Da sprechen wir über Zahlen, da sprechen wir über Strategien, OKRs etc.
Ja, cool.
Und dann einmal im Jahr auch ein Investoren-Meeting, bei denen es dann einfach auch nochmal auf eine andere Flughöhe geht und wir einfach dazu gezwungen sind, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut, mal 1-2 Slides mal zu malen, unseren Fortschritt sichtbar zu machen, in die Zukunft zu denken, mal wirklich einen 5-Jahres-Businessplan jedes Jahr zu aktualisieren.
Ja.
Das ist ein bisschen Konzerndenke, aber das ist, glaube ich, genau der strategische Vorteil. Und genau die Fragen, die wir uns halt dann stellen, Internationalisierungsstrategie, Multichannel-Strategie, Nachhaltigkeitsstrategie, was da,
wo
dann
wir gleich drauf eingehen werden.
Exakt, gerne. Wo unser Board dann einfach auch immer den Finger richtig in die Wunde legt.
Wie setzt sich das Board zusammen? Sind das Leute von Rehaus, das Leute aus Rehaus Ventures oder sind es wirklich externe Leute? Hast du die akquiriert oder wie
setzt sich das Board zusammen? Nein, also das sind ja auch quasi meine Vorgesetzten quasi. und der CEO von Rehorn Ventures.
Okay.
Und das sind zum einen Teil Kollegen, die auch schon länger bei Rehau sind, weil gerade am Anfang in dieser Phase, so ein Company Builder aufzubauen, ist es unglaublich wichtig, diese ganzen Verflechtungen in den Konzern zu haben, um eben auch Ausgründungen zu machen über virtuelle Unternehmensanteile, sowas. Also es gibt unglaublich viele Aspekte bei so einem Company Builder, die es einfach aufzubauen gilt. Und da ist es super essentiell, diese ganzen Kanäle in die Organisation zu haben. Und schlussendlich an unserer Spitze steht eben auch der Nils Wagner, der eben quasi die dritte Generation aus der Eigentümerfamilie, aus der Gründerfamilie noch ist. Und dieses Backing, das ist auch keine Überraschung, ist oder kein Hack, das ist halt einfach was ganz Essentielles, wenn man sowas vorantreiben möchte. Aber natürlich holen wir uns auch von außen noch Input. Wir haben mir fällt gerade das Wort nicht ein, eine Art Beratungsgremium noch, an die wir sich auch mal wenden können, einmal im Jahr, um einfach nochmal von außen, von Branchenkennern, sich da einfach nochmal challengen zu lassen. Plus zusätzlich das, was wir machen, also nur weil wir da jetzt oftmals auch eine Brille nach intern aufhaben und ich auch großer Verfechter von Inhouse-Kompetenzen bin, bin ich gleichzeitig ein Riesenfan von den ganzen Communities, die es gibt, den Kontakt zu Agenturen wie euch zu halten und da einfach aufzusaugen, was es denn alles am Markt sich tut.
Ja, cool. Ja, ich glaube, da haben uns gerade irgendwie sehr viele Themen auf einmal angeschnitten. Ich glaube, so ein Intrapreneurship kann sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Da wurden gerade einige Vorteile genannt. Ich glaube auch vieles davon, was vielleicht teilweise kritisch gesehen wird, das ist ein Vorteil, wenn ich wenn ich ein Reporting entsprechend liefern muss, etc. Gerade als Startup, dann ist das oft meiner Meinung nach, wenn es das richtige Reporting ist und so weiter und so fort, vorausgesetzt dessen natürlich, aber dann ist es oft mehr Vorteil als Nachteil. Von dem her sehe ich das schon sehr positiv und überlege mir, um ehrlich zu sein, auch immer wieder, wie wir für uns als Company eFly auf einem deutlich kleineren Scale, selbstverständlich mit jetzt roundabout 60 Leuten, auch Intrapreneurship Gedanken fördern können, Intrapreneurship Doings fördern können, etc., weil ich davon überzeugt bin, dass da coole Dinge rausstehen können, siehe Rehau. Bevor wir jetzt gerade in die Themen, wo du genannt hast, Multichannel, Internationalisierung etc. eintauchen, gib uns doch nochmal einen ganz kurzen kleinen Überblick darüber, was denn sonst noch hinter Rehau New Ventures steht. Du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten mit Baubranchen, Digitalisierung etc. Wie viele Companies sind bei Rehau Ventures? Was machen die Companies etc. etc.?
Sehr gern. Also wir haben kein riesiges Portfolio, aber wir haben da durchaus ein paar sehr, sehr spannende Themen am Start. Fairerweise auch nach nun Anfang des dritten Jahres auch Themen, die schon wieder gescheitert sind, die schon vor der Markteinführung gescheitert sind, die auch im Rahmen der Markteinführung schon wieder gescheitert sind. Ist aber auch wichtig, das auch irgendwie loslassen zu können. Voll. Und haben jetzt aktuell, ich habe jetzt nicht die exakte Zahl im Kopf, aber irgendwas zwischen 4 bis 6 Ventures in verschiedenen Phasen von wirklich anderen Themen, die ungefähr so weit sind wie wir. Wir sind auch international aufgestellt, das heißt nicht nur in Deutschland, sondern wir haben auch noch einen kleinen Hub in USA und einen kleinen Hub in China.
Das wollte ich auch noch reinbringen.
Genau, also auch der Ansatz, da wirklich versuchen, international zu denken, was auch dann uns dazu bewogen hat, strategisch auch jetzt im zweiten Jahr dann schon in die USA zu gucken. Ja. Und ja, da gibt es beispielsweise in Shanghai ein Venture, die auch schon wirklich sehr, sehr weit sind, die versuchen, Fenster direkt an den Endkunden zu verkaufen. Also jetzt gar nicht unser Brandbuilding, E-Commerce-Business mit Amazon und Webshop, sondern einfach nochmal anders. Da in China ticken die Uhr nochmal ganz anders. Aber ansonsten, um dem Rehau Ventures auch ein bisschen Profil noch zu geben, wie schon gesagt, geht es viel um Digital Construction, also Digitalisierung der Baubranche. Fallen mir jetzt zwei spannende Ventures ein mit Euer Zuhause, die auch schon am Markt sind, wo es um eine quasi das Matchmaking, die Vermittlung zwischen Fertighausanbietern und Endkunden geht.
Okay.
Cool. Also spannend. Software getrieben. Software sind einfach auch Themen, wo sich die Rehau-Kerngeschäfte und die Division einfach auch noch schwer tun. Deswegen steigen wir da ein in eben dieses Plattform-Business. Mit denen habe ich im Tagesgeschäft jetzt nicht viel zu tun, aber trotzdem, es gehört zur Rehau Uni Ventures Familie, es gehört zur Rehau Gruppenfamilie. Mhm. Und ja, da gibt es noch ähnliche Themen. Sinnvoll sanieren, wo es um der Trend des Sanierens aufgegriffen wird. Connected Crafts, wo wir gerade in der sehr frühen Phase sind und auch noch auf der Suche, haben auch manche Ventures für uns, die auf der Suche dann noch nach Seed-Investitionen sind, wo wir dann auch quasi so ein Thema mit einer anderen Firma auch gemeinsam finanzieren wollen, okay. Wo eben die Vision ist, dass wir, ich sag mal salopp, ausländische Handwerker und Fachkräfte vermitteln können, also, ja. Also eine Jobplattform für eine sehr gewisse Nische. Okay. Also wir greifen da schon Trendthemen auf, die nicht Hardware getrieben sein müssen, im Gegenteil auch durchaus Software getrieben.
Ja, okay.
Genau.
Cool, spannend. Ja, ich glaube, jetzt kann man es doch nochmal deutlich besser greifen. Das heißt aber, ihr seid am Ende des Tages das einzige Produkt oder die einzige Company, die A, produktbasiert und B, Endkunden fokussiert, zumindest beides gleichzeitig ist.
Ich glaube, beides gleichzeitig, ja. Gibt noch andere Themen und Eisen, die Rehau Uni Ventures im Feuer hat, aber wir sind da doch einzigartig und bin ich auch super stolz drauf. Also im Endeffekt, das ist ja auch das Schöne. Entrepreneurship heißt ein Team aufbauen, heißt dann eigene Kultur aufzubauen, Werte zu definieren, eine Vision zu definieren, Mission zu definieren, wo wir mit unseren Marken hinwollen, wo wir allgemein hinwollen. Und auch vielleicht nochmal dieses Thema Teamaufbau nochmal kurz angesprochen.
Ja, stimmt, das wollte ich auch noch fragen, vor allem wie das Team aufgebaut ist nochmal,
ja, klar,
das ihr heute habt. Aber gerne erstmal.
Ich bin, um ehrlich zu sein, ein großer Fan von Inhouse-Kompetenzen. Einerseits, weil das ja auch die Mission war, mit der wir gestartet haben. Mhm. Und um ehrlich zu sein, es hätte jetzt aus einer Rehau-Perspektive keinen Sinn gemacht, sich drei Agenturen ins Haus zu holen. Wir wollten ja selber verstehen, wie muss ein Produktentwicklungsteam für eine D2C-Brand aufgebaut sein? Welche Aufgaben hat ein Produktmanager, der irgendwie für Amazon oder für Webshop zuständig ist und da den Content pflegen muss? Wie schaut unser Performance-Marketing-Team aus? Mhm. Und genau das sind auch die Bereiche, die wir heute haben. Und
das heißt, lass uns einmal grob kuratieren, also einmal Produktmanagement.
Produktmanagement, auch E-Commerce-Spezialisten, die halt quasi wirklich das Daily Business, die Operations für Amazon und Webshops machen. Kleiner strategischer Ansatz auch, weil wir auch immer natürlich Sachen weiterbauen und entwickeln müssen, wachsen wollen, aber auch quasi dieses ganze spannende Daily Operational Business, was wir haben. Dann Produktentwicklung, die insbesondere für unsere Marke Livlic sich mit der Zielgruppe, mit neuen Produkten beschäftigen, da ins Sourcing gehen, etc.
Wie viele sind das bei euch von den 10 insgesamt?
Es sind ungefähr 3 Leute, die,
also
dran arbeiten, haben aber auch ein paar gemischte Rollen.
Yeah. Auch das größte Team dann?
Ist ungefähr gleich groß. Also neben Produktmanagement, neben gleiche Größe, Produktentwicklung, Performance Marketing, was ja quasi im E-Commerce eigentlich so die Sales Guys und Girls sind. Auch spannend, wo wir zwei Kollegen haben, die sich dediziert auf Amazon und auf Social Media Ads konzentrieren. Und wir haben noch, sind wieder bei den berühmten Unfair Advantages, noch ein eigenes Lager- und Logistikteam dahinter stehen, weil wir halt einfach auf die Ressourcen zurückgreifen konnten und gesagt haben, gerade in den ersten Jahren macht das einfach unglaublich Sinn, diese Lager, Logistik, Ressourcen zu nutzen und haben da noch 2 Festangestellte im Lager mit ein paar Aushilfen etc. Und ja, da kommt dann schnell so ein Team zustande. Ja. Wie gesagt, mittlerweile auch in den USA 2 Kolleginnen, die halt dort den Markteintritt für Livlic gerade vorantreiben.
Lass uns da doch direkt mal einsteigen. Zweites Jahr jetzt so ein bisschen hinter der Company und Ende letzten Jahres seid ihr in die USA gestartet. Was hat euch dazu bewogen? Wie läuft das erste Jahr? Es ist ja doch schon so ein relativ egal, was für eine Art von Company. Wenn ich so ein bisschen unser Kundenportfolio angucke, wenn ich so die eine Seite, sind die FBI Grown-Ups, die FBI Companies, die in Deutschland ein paar Millionen Euro Umsatz machen, die dann in die USA den Schritt gehen, der oftmals schon schwer ist, der fällt nicht so einfach, logistische Natur und so weiter und so fort, was alles dahinter steckt, aber dann auch tatsächlich dann vor Ort oder dann wirklich auf dem Marketplace itself dann entsprechend sich zu etablieren, es dauert etc. Oder auch teilweise haben wir da eben unsere klassischen Mittelständler, Traditionsunternehmen, wie auch immer, die da oft schon sind, irgendwie über den Vendor so ein bisschen mitvertrieben werden, dann aber teilweise den eben mit dem Seller selbst starten dann, weil wir da viele haben, die so ein bisschen Seller-Vendor-Hybrid-Modell fahren, die tun sich eigentlich in Summe genauso schwer. Es dauert nur meistens länger, aber tun sich in Summe genauso schwer. Und wir haben uns ja vorher schon ein bisschen dazu unterhalten, Direktvergleich Europa-Expansion Amazon und Direktvergleich USA-Expansion Amazon, wo du gesagt hast, für euch fällt das USA-Thema, wenn ich es richtig verstanden habe, bis dato zumindest deutlich einfacher, sowohl in dem, was vor dem ersten Verkauf passiert, aber auch in dem, wie schnell ich dann auf dem Marktplatz wachsen kann, oder?
Absolut, also der Disclaimer, wir haben super Respekt vor dem amerikanischen Markt. Das ist wirklich ein Riesending, was wir uns da vorgenommen haben. Ja. Ein kleines bisschen auch aus der Not heraus, weil wir einfach 2023 gemerkt haben, dass die Pan-EU-Länder
nicht so anziehen, wie ihr wollt.
Die sind nicht mehr, die haben irgendwie nicht die Wachstumsraten. Wir kommen damit auch mit unseren normalen Strategien, ohne zu operativ zu werden, kommen wir da nicht so weit vorwärts. Wir müssen da unser PPC-Standard-Setup, können wir einfach in Frankreich, Italien, Spanien nicht genauso ausrollen, wie wir es in Deutschland machen. Dann kommen die, ja, trotz EU, die ganzen Hindernisse noch dazu mit Umsatzsteuer, Anmeldungen, extra Tools, die wir brauchen, Verpackungsvorschriften, die es zu berücksichtigen gilt, die ganze Contentpflege. Und da war einfach 2023 der Output noch nicht so da, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir geben es deswegen nicht auf. Wir sind jetzt da auch drin, fokussieren uns ein kleines bisschen mehr auch auf weniger Produkte, ein bisschen Strategie angepasst, etc. Aber haben uns eben auch vorgenommen, Mensch, USA ist eigentlich das, was noch viel attraktiver ist. Und wir hatten auch eine lange Vorlaufzeit, haben auch mit der Community, oder ich habe mich da in der Community viel schlau gemacht, haben uns auch Vorbereitungen getroffen, haben eben auch gesagt, wir wollen rein strategisch mit Mitarbeiterinnen vor Ort auch starten. Es ist einfach essentiell.
Das macht natürlich einen Unterschied schon mal.
Exakt, also die verstehen trotzdem, wir haben da ein paar Fehler nicht gemacht, die uns definitiv passiert wären, wenn wir dort keine Kolleginnen gehabt hätten.
Jetzt wird's spannend. Was sind die? Gib uns wenigstens ein, zwei mit.
Tatsächlich haben wir kein einziges unserer Produkte, was wir eins zu eins dort verkaufen können. Wir müssten jedes Produkt anpassen, nicht nur hinsichtlich Verpackung, auch hinsichtlich dem Produkt an sich, der Art und Weise, wie wir es bewerben, etc. Wie wir auch den Content gestalten und einfach auch, dass dort andere Dinge funktionieren als hier. Und ja, das war schon mal der richtige Schritt. Und ja, jetzt gilt es 2024 zu beweisen, dass wir da wirklich einen Product-Market-Fit haben, weil das sind wir auch, um ehrlich zu sein, noch nicht.
Ja, ich glaube, wir haben die Cases, wo funktionieren. Und das sind, oder die Cases, wo wir in die USA bringen oder mit denen wir in die USA gehen, wie auch immer. Das sind eigentlich immer die, entweder haben sie wirklich eine Produktinnovation an sich, die egal in welchem Land eine Innovation ist, die haben wir auch. Und die fliegen der USA entsprechend dem Marktvolumina auch mal 3x4 etc. im Vergleich zu Deutschland. Aber das ist A, die Ausnahme, und B, ist es im Normalfall so, dass wenn wir Kunden haben, wo wir gemeinsam in die USA expandieren, die keine krasse Produktinnovation haben, keine extrem krasse Produktinnovation, wo es das Produkt so nicht gibt, im Prinzip egal in welchem Land, da ist es immer so, dass wir A, gemeinsam schon sehr genau prüfen, welche Produkte wollen wir wirklich im Ausland platzieren. Oft gucken wir, dass wir vorher gemeinsam einen Test machen, dass wir halt nicht einmal alles, sondern wirklich sauber testen, was funktioniert, was nicht. Und dann aber nochmal schon sehr dezidierte Launchpläne machen und auch das auf einen etwas längeren Zeitraum ziehen, weil das, was in Deutschland in 3 Monaten passiert, das passiert in den USA im Normalfall in 6 bis 9. Das merken wir schon immer wieder. Und wirklich da, wenn es funktioniert, ist es immer schon nochmal das Produktportfolio sehr genau angeschaut, schon nochmal sehr genau angepasst. Oft ist es nur ein Teil von dem, was in Deutschland funktioniert, funktioniert in den USA. Aber dafür die Artikel, wo dort funktionieren, funktionieren besser als in Deutschland. Ja. Aber dann auch, wie du sagst, Content anpassen, muss man einfach schon ganz klar machen und oft auch das Produkt nochmal ein bisschen anpassen, wenn es auch nur die Verpackung ist, teilweise USPs, Design vom Produkt kommt ein bisschen aufs Produkt drauf an, etc., aber es sind schon oft Änderungen. Habt ihr auch Designänderungen? Ja, oder habt ihr auch Designänderungen gemacht? Weil Design ist ja ein USP, zumindest bei der einen mal, oder ja, ist bei beiden ja ein USP
eigentlich. Ist definitiv ja. ein USP.
Oder funktioniert
der? Aktuell noch nicht, weil tatsächlich okay. der Hauptfokus aktuell noch gerade drauf ist, eine gewisse Konsistenz auch zu behalten, damit die Marke global doch irgendwie einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Aber wir haben da durchaus auch schon ein paar Ansätze, weil es auch ein paar B2B-Interessenten oder Retail-Interessenten in den USA schon gibt, die da natürlich irgendwie eine kleine exklusive Linie haben wollen. Mhm. Also da kann man mal in jede Richtung am Anfang denken. Und der Gedanke, der mir gerade noch kam, auch das Game ist natürlich ein bisschen anders. Dort, es gibt viele Funktionen und Themen, die in den USA einfach schon präsent sind, die bei uns erst in ein, zwei Jahren kommen werden. Ja. Und da auch wieder aus einer, wir sind unternehmenswertgetrieben, wir wollen da Vorreiter sein und ja, diese Sachen mitzubekommen und dort schon auszuprobieren.
Voll.
Das macht Spaß. Bleibt spannend.
Das ist bei uns auch mal, wir haben ja unsere Weekly News Folge alle zwei Wochen und im Prinzip was immer kommen ja die Themen erst in den USA und dann zu 95% und da können wir es erstmal testen und können da eigentlich schon immer wieder die ersten Ergebnisse identifizieren, bevor wir sie nach Deutschland bringen. Wobei dieser Zeitraum von es kommt in den USA und es kommt in Deutschland doch immer kürzer wird. Vor allem, wenn ich mir jetzt gerade diese 9-16 Nummer kommt jetzt in den USA, das war dieses Jahr, wo es in den USA kam, vor 4, 5, 6 Wochen, nicht festnageln, jetzt kam es vor 1, 2, vielleicht auch 3 Wochen, auch in Deutschland. Also die Zeiträume sind deutlich enger. In Brand Promotion kam in den USA Ende letzten Jahres, Q4 kam auch in Deutschland Q4 Ende letzten Jahres. Also das wird schon deutlich enger. Klar, ich habe nochmal deutlich mehr Funktionen, gerade zum Beispiel bei den Brand Tailor Promotions habe ich halt 9 oder so Zielgruppen, oder 12. In Deutschland habe ich halt 4 oder so. Also klar, da ist in sich nochmal ein Unterschied, aber die Zeiträume oder der Zeitabstand, der wird schon tatsächlich immer kürzer.
Ja.
Cool. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen Multi-Channel auch schon angeschnitten. Du hast gesagt, in den USA gab es in der Vergangenheit oder gab es schon Anfragen für den Retail. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen dazu unterhalten, dass ihr schon, oder du hast auch vorhin nochmal gesagt, so einer deiner drei Punkte war vorher nochmal kurz Multi-Channel, wo ihr einen spannenden Ansatz verfolgt, dass ihr Internationalisierung, auch Europa, aber jetzt eben Fokus USA zusätzlich zu Europa und gleichzeitig macht ihr bei der Multi-Channel-Strategie als D2C, wie auch immer Brand, geht ihr schon auch Retail. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht ihr auch auf weitere Marktplätze, aber das machen auch wir gerade als Agentur mit ganz vielen Kunden. Ich habe es dir vorher erzählt in unserem Weekly Kickoff, wo wir jede Woche Dienstag so einfach kurz der ganzen E-Fly Company vorstellen, wo wir gerade stehen, was die nächsten Schritte sind und so weiter. Sind wir allein letzte Woche mit 3 Kunden, Kaufland, Otto und Zalando gegangen, mit 3 Kunden. Ihr geht aber nicht auf die Zalandos, diese Kauflands, diese Ottos dieser Welt in Deutschland, sondern ihr geht eher Richtung Bull.com, C-Discount und wie sie nicht alle heißen im Ausland. Zumindest
mittelfristig, ja. Also unsere Strategie, wir haben auf Amazon angefangen. Das, glaube ich, hat auch noch mittelfristig, langfristig einfach seine Berechtigung. Das ist eine Produktsuchmaschine. Wir wissen, wie das Game funktioniert. Da läuft ein Großteil
das Volumen
darüber. Dann haben wir aber eine ganz klare zweite Säule mit einem eigenen Webshop. Den man natürlich auch noch.
Gut, den habe ich gerade vergessen, stimmt.
Genau, den man natürlich auch noch internationalisieren kann. Das ist ein Haufen Anstrengung, aber auch ein Haufen Potenzial, was da dahinter steht. Aber nichtsdestotrotz aus einer Unternehmenswertsicht wieder, wir haben da das Ökosystem aufgebaut, die Kompetenzen, eben Social Media Marketing zu machen, mit Influencern zusammenzuarbeiten, diese ganzen Hacks, die es einem Shopify-Store dann auch mal braucht, an den Tag zu legen. Und ja, die dritte Ausbaustufe, und das geht irgendwie Hand in Hand mit dem Thema Internationalisierung, sind halt jetzt nochmal weitere Marktplätze.
Ja.
Für unsere Marken bietet sich jetzt Otto Kaufland nicht so sehr an. Ich würde es super gerne ausprobieren, weil ich ein Ausprobierer bin, weil ich gerne überall das Potenzial erstmal sehen möchte. Aber wie du gesagt hast, gibt es einfach noch internationale Marktplätze etc., die dann jetzt mittelfristig noch auf der Agenda stehen. Und bin da fest davon überzeugt, dass Internationalisierung und Multichannel irgendwie die Dinge sind, womit sich dann auch so eine Brand diversifizieren kann.
100%.
Und im Endeffekt sind die Umsatz- und Margenhebel sind rar gesät. Also früher konnte man tatsächlich noch mit fantastischem Content und versuchen, seine Conversion Rate zu hebeln, da Großes erreichen. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach ein Standard. Wir haben da sehr, sehr hohen Standard, den wir haben müssen. Und für uns geht es da strategisch eher darum, wieder Käuferraten zu erhöhen, Warenkörbe zu erhöhen, eben die Zielgruppe allgemein größer zu machen durch das Thema Internationalisierung, etc., etc. Und dann einfach international sehr zufriedene Kunden zu haben, die auch gerne wieder bei dir kaufen. Das ist eigentlich die große strategische Vision dahinter.
Ja. Ja, ich glaube schon, dass es nach wie vor, ich habe gestern, kam die Pia bei uns aus dem Team auf mich zu und hat nochmal so ein bisschen unser Content-Vorstellungsdeck, nenne ich es mal kurz, ich weiß nicht, wie die Formulierung war, mir kurz gezeigt, wo einfach ein verschiedenste Case-Studies wirklich über verschiedene Content-Pieces waren, von Hauptbild über Zusatzbilder bis hin zu A-Plus-Content und bla bla, obwohl ich selber oft sage, A-Plus-Content, AB-Testen, das, ja, aber das, was sie mir gezeigt hat nochmal, was wir halt die letzten jetzt Monate, keine Ahnung, bei vielen Kunden gemacht haben, hey, was das für Unterschiede waren, krass, also wirklich teilweise 10% mehr CTR. Also ich glaube, man muss auf beiden Ebenen arbeiten. Wir hatten, das war ein Bild von dem Kunde Lieb schon gebracht, wo ich mir gedacht habe, hä, what the fuck, wo die Frage schon war, wie kann ich dein Hauptbild nochmal verändern? Und dann hat der Grafiker oder der Content-Kollege hat die Anordnung des Bildes einfach nochmal über den Haufen geworfen. Die Verpackung und das Produkt an sich und so weiter und so fort, und hat es einfach nochmal so zusammengewürfelt, dass es fast 10% mehr Click-Through-Rate hatte. Ja. Einfach nur, dass die Anordnung anders
jeder war. Kanal, da war ich schon kurz. Jeder Kanal funktioniert ja anders. Und um es dann noch rund zu machen, das Thema Retail funktioniert halt nochmal ganz anders.
Ja, voll.
Wir versuchen B2B-Partner zu gewinnen, weil das einfach, glaube ich, ein super Hebel für eine Marke sein kann, aus einer Umsatzseite, aus einer Branding-Seite etc. Wir haben aber trotzdem auch aus einer, ja, aus dieser Corporate-Sicht, die wir haben und auch aus dieser Erfahrung, die wir mit der Reo-Produktwelt haben, lassen wir da, wir wollen gar nicht überall präsent sein. Also gerade sich da in verschiedene Händlerstufen reinzugehen und sich auch mal die falschen Partner ins Haus zu holen, kann einem langfristig wirklich das Genick brechen.
Ja.
Und wir haben da aktuell ein paar tolle Partnerschaften, hoffen, dass wir da auch noch ein paar weitere gewinnen können, wenn wir mal mit Livelake auf Westwing unterwegs sind, da mal Sonderaktionen haben oder ja auch mal stationäre Gartencenter in Österreich. Da kann man einfach nochmal neue Zielgruppen sich erschließen, aber wir wissen, wie schwer man da aufpassen muss, um sich nicht bei Amazon im Buybox-Wettbewerb ins Haus zu holen oder wenn man ihn hat, dass man da einfach dann vielleicht regional eine gemeinsame Strategie hat etc. etc. Also das ist schon herausfordernd, dann auch dieses Thema Retail mitzubearbeiten.
Ja, voll. Wie, seit wann macht ihr das Thema Retail? Habt ihr das jetzt gerade letztes Jahr begonnen? Oder?
Seit letztem Jahr, ja.
Also das ist noch relativ Early Stage für euch, aber ein klarer Bestandteil der Strategie für die Zukunft.
Ja, definitiv.
Wo steht ihr gerade bezugnehmend auf die weiteren Marktplätze? Habt ihr da schon welche angebaut oder ist das das Thema für dieses Jahr dann?
Da sind wir gerade in der Evaluation. Im Endeffekt hängt auch immer vieles dran. Mensch, was können wir prozessual stemmen und umsetzen? Also welche Daten fließen in unser ERP-System? Brauchen wir nochmal ein weiteres Tool, um dann auch diese Daten etc. alles zu konsolidieren? Da sind wir dann wirklich bei den Backbone-Prozessen. Wenn ich halt meine Rechnungen, meine Aufträge, wenn das alles nicht in unser Lager-Tool fließen kann, dann fallen einfach gewisse Marktplätze schon raus, unabhängig, wie strategisch relevant die dann sind.
Ja, total. Das ist ja am Ende des Tages die große Herausforderung bei nicht allen Marktplätzen, Gott sei Dank, aber bei vielen, gerade bei denen, die wir jetzt ja so ein bisschen, oder die ihr jetzt ja gerade so ein bisschen betrachtet, da sicherlich umso mehr. Ja, cool. Wir haben echt einige sehr spannende Themen angerissen. Vielen, vielen Dank, Christoph. Ja?
Darf ich dir noch eine Sache noch anbringen? Weil das tatsächlich das ist, was leider immer untergeht. Und das finde ich so unfassbar.
Ich habe es vergessen, jetzt bin ich gespannt.
Verdammt. Nein, kein Vorwurf an dich, aber ich finde es unfassbar, dass dieses Thema Nachhaltigkeit in unserer ganzen E-Commerce-Bubble, und ich bin da auch
echt viel Punkt, unterwegs, stimmt, fair.
Es geht immer unter und die wenigsten haben eine Strategie dafür.
Ja.
Wir sind auch da erst in der Findungsphase, aber ich bin da ganz fest davon überzeugt, nicht weil ich da jetzt ein grüner Wunschdenker bin, aber weil ich glaube, dass es einfach langfristig ein super strategisches Element für uns alle sein wird. Und wir experimentieren da. Wir haben uns auch in der Produktentwicklung extra jemanden geholt, der auch schon Vorerfahrung hatte in diesem Thema nachhaltige Produktentwicklung. Und das können kleine Stellschrauben sein mit Verpackungen optimieren, aber auch wirklich dann mal groß gedacht, Circular Economy, wie müssen wir unsere Produkte konzipieren, dass die irgendwann mal wieder zurückgeführt werden können, wie sind die Materialzusammensetzungen, auch da können wir zum Glück wieder ein bisschen auf das Rehau-Backing, auf das Corporate-Backing ein kleines bisschen zurückgreifen und ja, ich glaube, da gibt es einfach noch echtes quasi Innovationspotenzial.
Ja, auch Absetzungs USP-Potenzial.
Exakt, also wie wir auch unsere Webshops abgrenzen wollen. Ja. Von, ja, simpel gesprochen Rückgabemodelle auch. Gerade beim Thema Stil verändert sich bei unseren Filzleg-Produkten. Vielleicht gefällt mir meine Osterdeko von letzten Jahr nicht mehr. Ich hoffe, dass wir das bald launchen können, dass du die bei uns einfach zurückgeben kannst. Dann können die einfach weiterverkauft werden, zweiten Leben zugeführt werden, wie auch immer. Du kriegst als Kunde noch einen kleinen Bonus dazu. Bei Schläuchen könnten wir das Ganze in unseren Werken wieder zurück aufbereiten und wirklich in die Circular Economy gehen. Ich glaube, das ist einfach noch ein Schritt, der prozessual nicht so einfach ist, aber wo wir auch hinwollen und wo es auch viele gute Tool-Anbieter kommt. Vielleicht das letzte Stichwort noch, Mehrwegverpackungen. Gibt es tolle Startups in Deutschland. Mit Boomerang arbeiten wir zusammen. Hey Circle haben auch tolle Produkte. Und wir haben da mittlerweile Conversion Rates von um die 5%, wo sich Kunden in unseren Webshops dafür entscheiden, eine Mehrwegverpackung zu nehmen.
Ah, krass.
Wo sie quasi dann keinen braunen Karton bekommen, sondern so eine Verpackung wieder zusammenfalten und im nächsten Briefkasten wieder zurückschicken, was dann
5%
aus einem CO2-Fußabdruck-Geschichte unterm Strich, wenn wir das dann auch wiederverwenden, diese Verpackungen, dann deutlich nachhaltiger ist, als wenn wir normalen Braunkarton verwenden.
Geil. Wir machen nachher noch eine Top-3-Tipps-Folge für unseren zweiten YouTube-Kanal, beziehungsweise meinen YouTube-Kanal. Hört sich komisch an, wenn ich das sage. Dann sprechen wir einmal über das Thema Company Builder.
Ja.
Aber darüber sprechen wir auch noch. Was sind Top 3 Tipps zum Thema eine Marke nachhaltig machen? Und ich glaube, es machen ja schon große Companies, aber aus meinem Bauchgefühl her, fairerweise, eher umso größer die Company, umso mehr schauen sie in die Richtung. Ob sie es machen, ist eine andere Frage, aber zumindest schauen. Und umso kleiner die Company umso weniger wird dahingehend gedacht, obwohl das ja aus meiner Sicht zumindest ein Trugschluss sein kann, weil umso kleiner, umso schneller kann ich auch Themen adaptieren und klar, verschiedene Themen, da brauche ich einfach ein großes Backbone, um nochmal das Wort mit reinzunehmen, aber ich glaube, relativ viele Themen, vor allem Themen, die direkt am Produkt sind, damit kann ich ein USP einfach etablieren, zumal es ein wichtiges Thema ist, aber ich kann auch von meinem Produkt an sich ein USP etablieren und die Leute, und das ist ein Fakt, die werden Gott sei Dank ja auch deutlich, die haben das Thema einfach schlicht und ergreifend deutlich mehr auf dem Schirm, was dementsprechend für mehr Nachfrage diesbezüglich sorgt.
Und also ich glaube, das Thema kann man nicht hoch genug aufhängen. Jo. Wir verdienen damit sicherlich auch kein Geld. Das kostet erstmal Ressourcen und auch finanzielle Mittel. Aber im Endeffekt, es ist auch ein super, super Kit fürs Team. Also gerade wenn es dann wieder ums Thema Werte geht und wir müssen Top-Leute ranholen und müssen denen auch einen gewissen Purpose geben. Da kriegen wir Leute
damit. Ja, glaube ich auch. Und klar, da verdient man vielleicht heute noch nicht so unbedingt Geld damit, wobei man das schon auch manchmal in Frage stellen kann. Aber im Long Run, die Leute werden immer nachhaltigkeitsbewusster. Die Kaufentscheidung 5%, gerade eben genannt, die achten jetzt schon deutlich mehr drauf und das wird ja immer mehr. Und ich habe ein USP, wo ich vielleicht Marktanteile von Leuten bekomme, wo ich gar keinen, oder von Konkurrenten bekomme, wo ich otherwise niemals einen Marktanteil bekommen würde. Von dem her, das ist schon ein Thema, das
Genau, wir versuchen da transparent zu sein. Wir sind da noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber Transparenz ist der erste Schritt und dass wir Leute haben, die da Bock dran haben, mitzuarbeiten, macht Spaß.
Geil, cool. So, vielen Dank, Christoph. Da waren echt einige sehr, sehr, sehr spannende Themen dabei. Wir machen jetzt noch zweimal eine Top-3-Tipps-Folge in dem Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die ganzen Insights und an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Folge und vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank.
Ciao.